Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, und am anderen Ende der Leitung, weit, weit entfernt, sitzt der Podcasten im Pressezentrum in Barcelona. Hallo Podcasten.
Moin, ja, natürlich. Hier sitze ich, gucke gerade irgendwie aus dem großen Fenster raus auf die Superjacht. Naja, was ist das? Werft. Das ist eher so aus bei wie bei Lürsen. Bei der Superjacht Refit. Und dann kommen normalerweise, wenn was los ist, kommen hier die großen Kapper hier durchgefahren. Aber das Pressezentrum ist hier im World Trade Center, hört sich ganz, ganz wichtig an. Okay. Ja, ist sehr leer, weil heute ist ja Youth America's Cup geht zwar los, gleich 14 Uhr.
Reden wir gleich drüber?
Bitte?
Reden wir gleich drüber?
Ja, genau. Ja, aber sonst ist natürlich Donnerstag gehen die Finals los beim Louis Vuitton Cup, dann wird ja wieder ein bisschen mehr sein. Ja, freue mich.
Wir haben ja vor einer halben Stunde telefoniert, wann wir das heute machen. Ungewöhnlicherweise nehmen wir mal am Tag auf und nicht abends. Das kann dazu führen, dass gleich irgendwann die Post bei mir klingelt, weil die klingelt immer bei mir, weil ich zu Hause bin. Ich habe aber, möchtest du sagen, was du in der Zwischenzeit gemacht hast zwischen dem Telefonat oder soll ich sagen?
Nee, möchte ich nicht sagen.
Gut, weil ich weiß, was du gemacht hast. Ich habe geflennt vorhin, kein Witz, wegen einem Boot. Ja, ich habe eine total herzreißende E-Mail gekriegt und zwar von jemandem, der mein altes Diggerchen gekauft hat. Mhm. Und meine Variante 18, auf der ich so viel Zeit verbracht habe. Und ich habe lustigerweise vor 3 Monaten wegen dem Boot Rotz und Wasser geheult, muss ich dazu sagen. Mhm. Nicht, weil ich es gern zurück hätte, aber wir haben ja schon über Seelen und Boote gesprochen.
Ja.
Ich habe damals so die letzten Züge meines neuen Buches übers Fahrtensegeln geschrieben. Da habe ich gedacht, da wäre mal ganz gut, wenn man vorne mal über alle Boote so Kurzgeschichten schreibt oder so die Geschichte der Boote, die man bisher gehabt hat, wie lange man die hatte, was man drauf gemacht hat und sowas. Und als ich dann, habe ich das abends Anja vorgelesen, da haben wir beide geflammt. Bei Digger und bei Torte, lustigerweise. Mhm. Und ja, weil der es ist einfach so viel Geschichte da dran und Polly war noch mit und dieses Boot hat mein komplettes Leben geändert. Und heute bekam ich dann eine E-Mail mit Bildern. Der Junge sieht frisch aus wie eh und je. Heißt wieder Digger, nachdem er zwischendurch in Roermond lag. Und da habe ich schon ein bisschen, als ich das, die Fotos sah, dachte ich so, uah, er hieß dann zwischendurch La Dolce Vita. Aber der neue Besitzer hatte schon alle Bücher gelesen, war total erstaunt, dass er wirklich den Original Digger gekauft hat. Und hat ihn dann wieder Digger genannt mit der Originalschriftart. Der hat die extra rausgesucht. Das war, nein, das war wirklich bewegend vorhin.
Das wusste ich sogar nicht.
Dass der verkauft wurde? Nee, der ist mir mal, der ist ja nach mir erst nach Leipzig, dann nach Stralsund. Und der Stralsunder wurde zu alt, meinte er, und wollte mir das Boot verkaufen. Da habe ich gesagt, so, ich hätte das Boot natürlich gerne, aber passt jetzt nicht mehr in mein Leben rein. Also, und die Familie passt auch nicht mehr rein. Also mit 4 Lebewesen da drin ist schon viel. Und Kind. Und dann bekam ich irgendwann diese Mail von diesem Besitzer aus Roermond, der hat ihn da auf den Seen gefahren, aber der hatte da auch viel dran gemacht, so eine riesige Maststütze aus Edelstahl und also das arme Schiff und Rumpfenster da jetzt auch, also so ein Aufbau, so Seiten, so eckige, so dreieckige Fenster. Und heute schrieb mir Dimi, wenn du das hörst, schöne Grüße, vielen Dank für diese E-Mail, hat mich echt sehr gefreut, ich antworte ihm auch gleich. Mhm. Und ja, sowas ist toll.
So. Was hat er denn geschrieben? Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Einfach die Erinnerung.
Nein, ich habe Bilder von diesem Boot gesehen. Ja, so, also wie gesagt, der hat das Boot gekauft, wusste gar nicht, welches Boot das ist, hatte früher meine Bücher gelesen.
Ach so.
Und bekam dann bei der Übergabe mit, dass es sich um Digger handelt, der, wie gesagt, La Dolce Vita, ich sag ja mal der, weil das ist ja eine Rüde, dieses Boot. La Dolce Vita, da ich, das kann man nicht machen. Und dann hat er die Schrift recherchiert, die von den Büchern, und hat die dann gekauft, hat das Boot umgetauft und es steht jetzt in Hof und segelt auf irgendeinem bayerischen See und ich habe eine Einladung gekriegt, wenn ich mal unten bin, kann ich gerne mal wieder an Bord. Und das ist so,
dann kann der ja doppelt den Preis verlangen danach, du.
Wenn ich da drauf war?
Nee, weil er jetzt das ist umbenannt und die Leute jetzt auch wissen, dass das diese berühmte, was sagst du, dieser Rüde ist?
Das war ein Rüde. Also es ist immer Rüde, die Digger. Ja, die Boot. Ich sag, nee, das ist der Digger. Der ja, Digger. Ja, und Gisela ist eine Frau. Die sieht doch so aus wie eine Frau.
Ja, ja, ja.
So, das dazu. Fangen wir mal mit dem America's Cup ab, weil du bist ja da unten immer noch. Seit wann bist du eigentlich schon in Barcelona? Auch 3 Wochen, ne? 3 Wochen?
Du, ja, ich vergiss die Zeit hier langsam. Wie das
beim letzten Podcast warst du schon da.
War ich schon da, ne?
Ja. Ja.
Das ist, stimmt, das muss ja dann schon 2 Wochen her sein. Ja, da war ich, glaube ich, jetzt schon 3 Wochen.
Ja. Erzähl mal, wollen wir mit dem America's Cup anfangen oder mit dem Youth America's Cup?
Wir können ja erstmal America's Cup, das geht ja Donnerstag weiter.
Ja. Ja,
also dann
Finale.
Finals an, genau. Ja, das war ja, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ja noch so die Frage, ist das alles spannend? Da waren ja schon so ein paar Rennen, auch diese Vorregatten, die haben jetzt noch nicht so richtig, ja, getriggert, ne? Also da waren schon so ein paar Rennen dabei, wo man sagen muss, was wird denn das alles? Also war nicht so richtig spannend, das war ja mit der Kunden. Man wusste jetzt auch nicht so genau, die haben nicht, ob sie alles gezeigt haben oder nicht. Aber tatsächlich muss man ja schon sagen, also zumindest das Halbfinale Luna Rossa gegen American Magic,
super,
das ja zum Schluss dann tatsächlich nochmal auf Messerschneide stand, das war schon cool, oder? Hast du auch gesehen, oder?
Ja, also ich fand das dann, ich meine, selbst bei den Alinghi war es ja dann zwischendurch so, dass man dachte, na, geht das da jetzt auch nochmal irgendwie in mehrere Runden rein? Na, ich fand's super, aber es ist auch, wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Ich war total begeistert weil man konnte sich erstmal so in diese ganze technische Seite reinarbeiten beim Gucken. Man musste nicht viel auf Ergebnisse gucken. Ich fand es einfach faszinierend. Und da waren die Rennen natürlich nicht spannend. Ne, aber jetzt finde ich mittlerweile, es hat sich ja total gedreht und man muss es vielleicht so sehen, wie, da habe ich noch dran gedacht, als Bayern letzte Woche in der Champions League 9-2 oder 9-1 gewonnen hat. 9-2. Es ist vermutlich wie Champions League, Vorrunde und dann K.O.-Runde und dann das Finale. Es wird natürlich am Anfang kriegen, weiß ich nicht, Brügge und Donetsk und wie die alle heißen, kriegen natürlich dann Prügel, die kleinen, oder Grasshoppers Zürich, ne, die kriegen dann alle auf die Mütze, die haben natürlich auch keine Chance. Und dann irgendwann geht's halt in die Runden, wo es spannender wird. So. Und ich glaube, da muss man das genauso sehen.
Ja, das ist schon ähnlich, wobei leider, man muss schon sagen, leider gibt's ja nicht so viele Gegner, ne? Es sind ja schon viele, die immer die gleichen sind, ja nur 5 Herausforderer, komme immer durcheinander, 6 Teams insgesamt, ne? 5 Herausforderer.
Ja.
Einer ist halt dann ausgeschieden, genau, die Franzosen sind ja dann ausgeschieden, dann waren es nur noch 4 und die sind ja dann dieses Halbfinale gefahren und naja, und da geht's dann doch immer noch, also man sieht sich ja immer öfter dann und im Endeffekt wird es immer interessanter, wenn dann die Big Points dann halt kommen, da geht's dann schon relativ viel darum, wie viel zeigt man oder wie viel zeigt man nicht, das ist die eine Sache, also wie viel hat man überhaupt, was man zeigen kann und dann wie entwickelt man sich halt, ne? Und das ist schon, Zeit ist das größte Faktor bei dem America's Cup Spiel und Kohle hin oder her, die müssen jetzt wirklich gucken, dass sie dann nach den ersten Ergebnissen sehen, naja, was kann man noch verändern, verbessern und da naja, im Verlauf so eines America's Cups sind die ja teilweise zwei Knoten schneller. Also das ist jetzt nicht nur mal so dahingesagt oder dass das jetzt irgendwie geguckt wird, wer jetzt noch was drauflegen kann oder nicht, sondern dass der eine muss und der andere hat vielleicht noch was im Tank und dann ist natürlich immer so ein Wabonspiel. Wenn du zu früh deine ganzen Karten offenlegst, dann sehen die anderen das natürlich, weil jeder trackt es inzwischen mit. Man kann so viel sehen vom Gegner, die Daten, dass man dann genau das übereinander legt auf seine Velocity Prediction Programs. Und die Neuseeländer hatten ja schon gesagt, als sie am Anfang die ersten Designs rauskamen, sind völlig entspannt, wir haben die Designs schon alle durch unseren Computer gejagt und unser Schiff war immer das schnellste. Was natürlich, irgendwie haben sie dann auch gesagt, okay, ist in gewisser Weise auch Quatsch, weil natürlich ihre Design-Tools haben ja im Endeffekt das neuseeländische Boot ausgespuckt. Also das war nach diesem Computerprogramm natürlich irgendwie das Nonplusultra, aber die haben natürlich andere Daten eingespeist und bei den anderen kamen halt andere Sachen halt raus. Also man kann jetzt, wenn das Kiwi-Boot da nicht das schnellste in deren Computer gewesen wäre, dann wäre es natürlich auch Quatsch. Insofern fehlen denen natürlich dann auch Daten über die anderen Boote und naja, das ist jetzt immer mehr. Und man weiß immer mehr über den Gegner und naja, das hat man im Nachhinein jetzt auch gesehen, also dieses Finale, wie gesagt, gerade USA gegen Luna Rossa, das stand ja tatsächlich sportlich auf Messerschneide und das finde ich das große Ding, also die große Story, weil man hat vorher immer gesagt, das ist irgendwie Computersegeln und man weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Regatta ist und na klar, du siehst die Leute nicht, ist nach wie vor komisch, du siehst ja die tropfenden Radfahrer manchmal, die dann, wo dann der Schweiß auf die Kamera tropft runter und die dann die Energie rauspowern, aber es wenn auf dem Tracker und wenn die Helikopteraufnahmen, siehst du natürlich ganz genau, was nachher entscheidend ist, ob die Leewende jetzt ganz eng dran ist oder ob dann doch noch ein Winddreher kommt. Und das war im Endeffekt die Sachen, die dann auch gegen die Amerikaner entschieden hat. Also wirklich seglerische Themen. Ne?
Ja, finde ich auch. Und dann kommt natürlich das dazu, was du immer im Segeln hast. Wie ein Boot fällt aus dem Kran, das hätte ja auch viel schlimmer gehen können. Ja, das kommt ja alles noch in so eine Gesamtgeschichte, America's Cup 2024 mit rein oder ich weiß nicht, welches Rennen das war, ich glaube das erste, was Alighi dann im Halbfinale gewonnen hat.
Ja, ja.
Wo die ja, glaube ich, weiß nicht, die lagen 1,5 Kilometer hinten und auf einmal zogen die Vollen vorbei, während der Gegner irgendwie mit 2 Knoten im Windloch saß.
Ja, die sind dann, genau, immer wenn die von den Foils fallen, dann sieht das einfach nicht gut aus.
Doch nee, es tut ja was, also es gehört ja alles dazu, ja. Genau. Also gehört ja auch bei der Formel 1 ein Reifenplatz dazu oder beim Fußball irgendwie eine Verletzung oder ein Handelfmeter oder das sind ja alles Sachen, die du vorher nicht mitkalkulierst und die natürlich auch nochmal in diese ganze Technik und in diese ganze Segeltechnik. Also jetzt oder Taktik.
Ja, geht mit
reinspielen. Also
an das Luna Rossa, denn das ist ja noch viel krasser. Ne? Das war ja da auch schon Matchpunkt und letzter Vorwind und da passieren sie ganz knapp vor dem Bug, weißt du, auf dem Vorwindkurs vor den Amerikanern und dann in einer Wasserfontäne knallt da irgendwie was raus. Sie knallen nach Louvre und da ist ja dann die Traveler-Schiene gebrochen. Also und ja, genau, die waren halt raus, ne? Das ist ja eigentlich der Big Point, da wären sie schon durch gewesen. Wobei, es war wirklich auf Messerschneide, waren wirklich Bug an Heck, also es hätte auch noch andersrum gehen können, aber da sind sie tatsächlich mal, genau was du sagst, da ist halt so ein Materialfehler dann entscheidend. Da haben sie ja die ganze Nacht dann irgendwie durchgehämmert und gearbeitet und gemacht und dann am nächsten Tag dann den Punkt dann doch irgendwie eingefahren.
Ja, und so rein von den Rennen her fand ich auch, da waren wirklich einige jetzt mittlerweile dabei, wo man dachte so, wow, also das war schon, wie gesagt, ich bin kein Regattasegler und ich verstehe davon nichts, aber gerade so, wo es dann so wirklich ganz knapp war, teilweise, wo du sagst, okay, wenn sie jetzt noch irgendwie 5 Meter weiter nach vorne kommen, dann haben sie Wegerecht. Weißt du, was ich meine? Und dann sitzt du da und du sitzt wirklich davor und denkst so, boah, das kann jetzt auch nicht spannender sein, muss man sagen. Also ich fand es auch total cool.
Genau, dieses irre Manöver erinnert sich vielleicht, da waren ja eigentlich auch Luna Rossa, die hatten dann unten an der Lehtonne, war spitz auf Knopf und dann anstatt die Amerikaner vorne durchzulassen, sagt Bruni dann, nee, wir ballern hier jetzt machen die Innenkurve. Und ein ziemlich schwieriges Manöver und dann liegen sie da, von den Foils runter, versuchen noch Protest zu drücken und die anderen, die Amis fahren halt außen noch irgendwie rum und das war einfach, und das sagt Francesco ja auch da danach, das war echt ein Fehler, das war sein Call. Das ist ja auch mal, du lernst die Leute jetzt einfach kennen, ne? Ist ja wie beim Fußball, wenn dann einer sagt, okay, naja, das war der andere schuld oder mein Trainer war doof, der hätte mich aufstellen viel früher. Das macht man hier bei den Seglern normalerweise nicht und das ist aber auch wirklich, du bist einfach abhängig natürlich von den Trimmern, die tatsächlich maximal im Hintergrund stehen und dann noch viel mehr die Grinder, die Radfahrer, die wirklich über 1000 Watt
Wahnsinn
ausspucken. Also ich habe das nochmal, wir haben ein Interview mit zwei Alinghi-Grindern oder Radgrindern, einem Finnsegler, Nils Teunig und einem Ruderer gemacht, das bereite ich noch vor, muss ich eigentlich heute oder morgen irgendwie nochmal drauf machen. Also spannend, ich habe es auch immer noch nicht so ganz verstanden, wie da mit dem Hydrauliköl und die Hälfte geht da ja in die Batterie, wird da gespeist, der andere geht dann, haben wir auch schon drüber gesprochen, dann wenn ein Cunningham gezogen werden soll, dann muss halt schnell mal einer treten. Also es ist schon, das spielen ja alle mit und wenn dann der irre Steuermann sagt, ey, ich will jetzt zack, 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 drei Wenden und nochmal eben schnell zwei Halsen, das geht halt nicht. Ja. Dann ist Energie alle. Und das hängt also schon alles irgendwie zusammen. Naja, und diese seglerische Entscheidung war halt einfach der Fehler. Und im nächsten Rennen, also das letzte entscheidende Rennen, war es genau andersrum. Da hatte dann Slingsby, wollte nochmal irgendwie vorbei an den Gegnern und wollte noch schnelle Wende drauf fahren, wie es vorher, weiß ich nicht, Sekunden vorher funktioniert hatte. Und diesmal war ein Winddreher ein bisschen weiter. Im letzten Moment kriegt Luna Rossa noch einen Rechtsdreher und es wird plötzlich viel enger und da klappt dieses Manöver nicht. Und das war einfach der Call. Also ein seglerischer Fehler, hat er nachher auch gesagt. Ja, mein Ding. Und das ist natürlich super für den Sport, wenn es einfach nicht klar. Nur, wie gesagt, in Auckland, was ja auch teilweise nachher die Neuseeländer sind, einfach. Das war blöd für die. Man hat zwar immer gesagt, oh, die haben Start verloren und doof, aber es wäre sogar viel zu risikoreich gewesen, einen Start gewinnen zu wollen, weil die waren eh schneller. Also wieso solltest du in eine Penalty-Situation am Start, lass die da erstmal starten und dann bist du irgendwie einen Knoten oder zwei schneller und überholst sie auf dem Kurs. Das ist dann eigentlich sportlich nicht mehr so spannend. Und das ist zumindest jetzt in dem Halbfinale gewesen. Eigentlich muss es auch im Finale so sein. Ich will gegen Ineos, also gegen die Briten, bin mal gespannt. Jetzt ist natürlich viel der Talk drüber. Oha, jetzt haben sich die Amerikaner und Italiener natürlich gegenseitig so hochgepusht, mussten natürlich viel mehr zeigen, werden natürlich dadurch auch stärker. Und das zweite Duell war natürlich nicht so auf so einem hohen Niveau, weil Lingi schwächer war, aber so ganz, die haben ja immer auch zwei Rennen gewonnen und naja, aber ich erwarte schon, dass das ähnlich spannend wird. Die sind auf Augenhöhe und Ineos hatte ja auch gegen Luna Rossa gewonnen, das letzte Vorrennen der Round Robin. Und naja, aber das ist natürlich, insofern spitzt sich das jetzt zu. Ja.
Was schätzt du? Also gibst du einen Tipp ab?
Na, ich war ja von Anfang an eigentlich ein Fan der Briten, weil und Fan auf der einen Seite, aber auch weiß ich ja nur, was dahinter steht. Das ist gar nicht zu vergleichen mit dem Team, die sie damals in Bermuda hatten, obwohl da ein Land Rover bei war. Und aber das war nicht so, die haben ja quasi Land Rover dann als Sponsor mehr oder weniger eine Absage erteilt, weil dann Herr Radcliffe gekommen ist, der hatte noch ein bisschen mehr Kohle irgendwie im Hintergrund. Und dann haben sie diese Verbindung mit Mercedes, also diese Standleitung quasi zum Formel-1-Team nach England. Das haben sie vorher alles irgendwie aufgebaut. Das heißt, die haben, glaube ich, total viel Potenzial, um ein Schiff zu entwickeln anhand dieser Daten. Also entwickeln heißt ja nicht jetzt, okay, die entfinden jetzt ein neues Foil oder so, sondern es geht ja nur um minimale Anstellwinkel, Settings bei, weiß ich nicht, 8,3 Knoten. Wind muss man vielleicht den Foil um 0,2 Zentimeter oder Millimeter anders einstellen und dann sofort laufen. Das sind ja eigentlich die Sachen, wo man im Endeffekt nachher, die man nicht sieht, aber wo man eigentlich weiterkommt und das Boot auf einem höheren Niveau hat. Und da glaube ich, dass sie tatsächlich da mehr Background haben und ja, kommt natürlich auch auf den Wind an, aber doch, ich glaube, dass die Briten gewinnen, auch wenn sie am Anfang. Hat mich ja auch sehr, sehr gewundert. Da haben sie schon, oh, Ainsley, muss man ablösen, weil der irgendwie jetzt Teamchef ist und Steuermann. Das sind ja auch alles so Geschichten, wo man früher gesagt hat, Chris Dixon, Jesper Bank, das geht nicht, so eine Mehrfachbelastung. Aber ja, er hat sich ja dann auch einen anderen Steuerpartner da reingeholt, Dylan Fletcher, statt Giles Scott, den Finnseher, der die ganze Zeit bei ihm. Das hat mich schon gewundert, dachte, oha, da ist schon ganz schön Alarm in dem Team. Aber jetzt haben sie eigentlich gezeigt, dass sie das ziemlich hinkriegen. Was man nochmal sagen muss, das fällt mir gerade noch irgendwie ein, also auch totales menschliches Drama, dass bei den Amerikanern ja der zweite Steuermann da ausgefallen ist. Ne? Mhm. Der schleppt ein Segel, Paul Goodison, will da irgendwie noch mithelfen, fällt dann in die Luke. Ich weiß nicht, ob es eine von diesen Grinder-Luken war, die da so abgedeckt sind, die man ja so kaum sieht, weil die rückwärts sitzen doch da. Das sind diese Liegeradfahrer. Bricht sich da 3, 4, 5 Rippen oder so und ist raus. 4 Jahre dafür. Okay, das gibt's bei anderen Sportarten auch. Aber dann, und wenn man denkt, dass die ja wirklich, die haben im Vorfeld, die haben ein Rennen mit 2 Sekunden verloren, ein anderes mit 7 Sekunden verloren, alles mit dem anderen zweiten Steuermann, der ja eigentlich, naja, vorher nicht viel gesegelt hat, der Amerikaner, der Argentinier, Lucas Calabrese, und da muss man jetzt auch mal sagen, okay, wenn der da drin gesessen hätte, da war natürlich noch mehr Potenzial. Das haben sie natürlich nicht thematisiert, ist ja auch, wäre auch ungerecht gegenüber dem Ersatzsteuermann, aber das ist schon irgendwie ein Drama. Und wenn man denkt, dass die American Magic schon beim letzten Cup, wenn sie sich erinnern, wie sie da fast abgesoffen sind, haben sie auch diesen Stecker gefahren, da ist irgend so eine Batterie durch die Gegend geflogen, hat ja ein Loch ins Boot gerissen, und naja, die haben dann irgendwie das zusammengenagelt und hatten nachher dann keine Chance mehr in den weiteren Runden dann. Also da ist schon, das ist schon ein ziemliche Dramen, und da sind wir bei den Dramen, von denen wir eben auch sprachen, und das ist tatsächlich schon sehr, sehr unglücklich. Und ja, mal gucken, man muss gucken. Aber ich glaube, es wird spannend. Ja.
Aber es gehört dazu. Und findest du, ja, guck mal, wir haben jetzt fast 20 Minuten darüber gesprochen, und da gibt es um Anstellwinkel und so. Ich finde das total spannend eigentlich auch. Übrigens die Kommunikation an Bord, weil die ist auch in den engsten Situationen, die reden immer so ruhig mit ihren Headsets, ja, ne? Und so sagst du, das sind welche Vollprofis, und die bleiben einfach auch cool in so einer Situation. Also nicht wie, wenn man das kennt, von Regatten rumgeschrien wird oder sowas. Ja. Jetzt hast du ja gestern diese Geschichte da gemacht mit dieser Club Swan 80 Fuß Maisong. Ja. So, wo dann die Stimmen, ja, ach, das wäre schon geiler, so den Wildcross Cup. Ich finde nicht. Ich finde, alles hat seine Zeit, und ich weiß nicht, das finde ich jetzt als so, das ist ja die Speerspitze des Sports, also so, was technisch möglich ist, sollte da auch so, das ist wie bei Formel 1. Da kannst du natürlich auch sagen, wenn du dann an der ADAC-Bergrennen mit Oldtimern, da macht man Schwager aber mit, ach, das sind schon die schöneren Autos und so, ja, aber das ist halt auch ein anderes Format. Ich finde das gut, wie es ist. Ich finde es super. Ich finde, es ist toll zu gucken. Es wird noch spannender. Und ich weiß nicht, würdest du jetzt persönlich, als wo du aus dem klassischen Contender-Lager kommst?
Nein, natürlich irgendwie nicht. Das habe ich ja auch überlegt. Aber ich glaube, wenn ich dieses Video so gesehen habe, das haben ja alle so, da haben ja schon Seglerherzen höher geschlagen. Da siehst du halt tatsächlich diesen riesen Gänner, und die fahren ja auch da irgendwie 25 Knoten mit ein 80-Fußer.
80-Fuß, ja.
Und dann sind da irgendwie, 15 bis 20 Leute drauf. Die müssen natürlich irgendwann mal diesen Gennaker auch wieder runterkriegen. Das heißt, du hast viel mehr Manövern, so Action an Bord, ne, was man ja früher hatte. Also schon, dass dieses Team dann so zusammenarbeiten muss, was ja auch früher, also im Endeffekt hast du ja diese, was 2007, sag ich mal, diese America's Cup Klasse war, die ja auch sehr erfolgreich war, die aber natürlich irgendwie in Zeitlupe gesegelt sind. Das war das große Manko. Jetzt hast du ja eigentlich schon diese Technik mit so einem Neigekiel und dann so mit moderner Technik, die sind ja schon krass schnell.
Ja.
Und wenn man jetzt da jetzt sich vorstellt, daneben nochmal so ein andere 80-Fußer, und die gehen dann in so ein Halsenduell und alle wirbeln dann durcheinander. Das kann ich mir schon optisch ziemlich cool vorstellen. Aber wenn du dann denkst, die machen da mit 15 Leuten so eine Aktion auf diesem Schiff, und dann fahren da diese, guck mal, was sind denn jetzt denn drauf? 4, 8 Leute, ne, auf den aktuellen Kappern. Wie mühelos die doppelt so schnell an denen vorbeifahren. Da kann man eigentlich nicht sagen.
Bei viel weniger Wind übrigens, ne?
Ja, genau. Man kann auch nicht sagen, dann lass mal wieder zurückdrehen. Und vielleicht ist es auch eine gute Überleitung. Wir können ja mal Youth America's Cup sprechen. Und wenn du da siehst, wie die, ich will jetzt gar nicht sagen, Kids ist ja Quatsch, ne? 21 bis 25, was sind das? Die Youngster, habe ich manchmal geschrieben oder so. Schon die junge Generation, die damit aufwächst, die mit Motten aufwächst, die allerdings aber auch lasersegelt, das ist ja auch langsam. Gestern habe ich mit unserem Steuermann Julian Hoffmann gesprochen, 21, Lasersegler, auch Olympiakampagne machen. Da muss ich immer anhören, oh, du bist so der Langsamsegler gegen die anderen 49er-Segler und so. Aber Quatsch, ich meine, wir sehen es ja auch jetzt, Goodison, Slingsby, Ainsley sind ja auch Lasersegler, sag mal, langsam, die es auch können. Also es ist schon, man denkt, es liegt ewig weit auseinander, ist es ja überhaupt nicht. Also dieses Foiling und Schnellsegeln, und die haben so, große Augen, und das muss schon cool sein, auf diesen, auf diesen Dingern da rumzuhämmern. Auch wenn es, ja, man muss, glaube ich, aufpassen, dass es nicht zu sehr am Computerspielen hängt, dass du wirklich nachher sagen könntest, okay, lass uns einfach an Land bleiben, dann machen wir das irgendwie online. Ja, dass man noch ein bisschen was sieht, was auch an Bord passiert. Ne? Das ist natürlich schon weniger geworden.
Ja, das stimmt. Dafür passiert außenrum mehr. Also diese... Ja. Diese Arme, die immer ins Wasser greifen,
ja.
Sieht ja so robotermäßig aus. Ich habe auch zwischendurch gedacht, das könnte man dann wirklich so wahrscheinlich zum ersten Mal auch interessant gestalten, als Computerspiel, dass du sowas auf der PlayStation spielst.
Ja, wobei sowas gibt's ja sogar. Also die haben ja wirklich zum America's Cup ein Tool rausgebracht, kannst du, glaube ich, irgendwie runterladen. Mir ist noch nicht so richtig klar, ob da eine ganze Konsole so mit Steuerrad und alles Mögliche dann brauchst und VR. Ich hatte dann mal angefangen, mich reinzufummeln, aber ich sehe ja viel auch dieses Virtual Regatta, aber das ist dann schon nochmal was anderes. Also ich glaube, das ist schon auf einem hohen Niveau. Die soll ja auch irgendwann so ein E-Cup ausgesegelt werden. Oh, jetzt fährt ist geil, jetzt wird gerade hier Team New Zealand am Fenster vorbei geschleppt. Die machen wohl heute, ich habe gelesen, ein offizielles Training, also drei, die noch im Spiel quasi sind. Ja, also das ist schon dieses E-Sailing, das wird natürlich kommen, ist ja auch cool, aber man muss schon, glaube ich, aufpassen, dass man nochmal im Wasser ist.
Und ja, klar.
Aber man hat es ja auch gesehen, den zweiten Tag oder so von dem US America's Cup oder der dritte Tag war teilweise mal ganz schön wellig und dann naja, alles das, und gerade die Deutschen, die ja nur im Simulator üben durften, die haben dann plötzlich Spritzwasser mitgekriegt, also hoch auf diese Art von Booten, genau. Und dann siehst du dann auch, ja, gestern ist ja auch einer, oder in dem Vorgestern, die Australier haben sich dann fast so Nosedive gemacht, wo sie sich fast überschlagen haben. Also das ist dann schon nochmal was anderes bei so einem Wellengang und so. Ja.
Da sind wir ja beim Thema schon, mittendrin. Die Deutschen sind raus, letzter geworden. Aber ich finde, von enttäuschen kann man nicht sprechen, oder? Ich meine, das ist ja so richtig, das Format so richtig fair war das ja nicht, ne?
Ja, muss man, glaube ich, sagen. Ich wusste auch im Vorfeld nicht, man sieht das ja so auf dem Papier, wer die Gegner sind, wie das Setup ist. Ist ja mal so ein bisschen ähnlich, wir haben ja oft über das LGP gesprochen. Das ist ja auch alles relativ klar. Es kommt das deutsche Team dazu, beim CellGP, und dann haben sie beschränkte Trainingszeit. Die anderen sind schon 3 Jahre dabei und die haben auch keine Boote, auf denen sie jetzt quasi das aufholen können, also bei den Katamaranen. Und jetzt kriegen sie teilweise, jetzt waren sie, glaube ich, ja schon in Bermuda, also Erik Hall mit seinem Team, und hat da quasi weil der Veranstalter hier, Russell Coutts, natürlich dann auch merkt, es ist doof, es muss sportlich spannend sein. Es kann nicht sein, dass die anderen einfach ewig dann ihren Erfahrungsvorsprung mitschleppen, sondern die anderen müssen aufholen können. Ups. Und geht natürlich nur dann, wenn du eigentlich auch trainieren kannst. Aber wenn du keine Boote hast, ist nicht. Und das ist beim CellGP genauso. Da kannst du dir kein Boot kaufen, sondern das stellt der Veranstalter. Und das ist ja hier eigentlich auch so. Aber eben auch nur eigentlich, das ist eigentlich noch unfairer, weil eben die Teams, die angehängt sind an bestehende America's Cup Teams, also wie Alinghi und die Briten und Italiener, die haben, also diese America's Cup Teams mussten ja Boote kaufen, AC40, das gehörte zu, war Teil des Protokolls, und dann haben die darauf dann eben auch die Youth Crews trainieren dürfen und segeln dürfen. Die haben dann zwar gesagt, okay, wir machen jetzt zwei Pools, also das eine, ein Pool da segeln die halt die bevorteilten Teams drin, die schon AC40 haben, also die fahren gegeneinander und die besten drei kommen dann weiter, das ist ja gestern passiert, und Pool B sind die Invited Teams, wo eben auch Deutschland zugehört, die eben kein Cup-Team dahinter stehen haben. Naja, aber das ändert natürlich auch nichts daran, dass die nicht drauf segeln konnten. Aber im Endeffekt war auch in dem Pool B, wo mit den eingeladenen Teams, gab es eben die Schweden mit Artemis dahinter, auch ein ehemaliges America's Cup-Team, das in Bermuda noch gesegelt ist. Die haben schon AC40 wirklich gekauft und die segeln den ganzen Sommer damit. Und klar, die gewinnen, glaube ich, 4 oder 5 Rennen hintereinander, auch bei den schwierigen Bedingungen. Und selbst der 49er, dreimalige Weltmeister Bart Lambrier, der einer der Superstars der Segelwelt ist, der genau wie die Deutschen kaum nee, gar nicht segeln konnte, bevor die hier aufs Wasser gegangen sind, auf die AC-40, sondern nur im Simulator. Der ist eben nur knapp vor den Deutschen gelandet. Also selbst ein, sag ich mal, ein Segelsuperstar, wenn er dann drauf sitzt und kein Training hat, dann ist da nichts zu machen. Und so war es für die Deutschen ja im Grunde auch.
Warum gibt es dieses Format? Kannst du mir das erklären?
Ja, ich meine, Youth America's Cup hat ja auch eine gewisse Geschichte, ist jetzt der dritte, der letzte in Auckland, haben sie kurzfristig abgesagt wegen Pandemie und da haben sich auch viele sich drüber geärgert. Das ist so eine Erfolgsgeschichte von früher, weil sie wollen ja sagen immer so, das ist der, sollen nicht die alten Leute irgendwie machen, sondern sollen auch welche hinterherkommen. Normalerweise hast du keine Chance, um da hinterherzukommen und um auch die Audience, die Zielgruppe zu vergrößern, war junge Leute mit reinzunehmen, das hat auch damit zu tun. Und es wird ja immer gesagt, hier Peter Burling und Blair Tuke, die 49er, auch Olympiasieger hoch und runter, die haben den ersten Youth America's Cup gewonnen und haben dann ihren Weg, auch sind sie dann weitergegangen zu den Top-Steuerleuten, die sie ja jetzt gerade sind, haben ja jetzt schon, ich glaube schon, ja, schon zwei America's Cups gewonnen. Also das ist schon immer das große Vorbild, wo kommen denn die Leute eigentlich her? Und Ganze beim Fußball, weißt du, da fängst du in der Jugendgruppe an und dann wirst du dann irgendwann Talentscout und irgendwann findest du so diesen Weg nach oben, der ist klar, beim America's Cup ist es nicht. Das war früher mal ein Smash Race, da gab es ja eine Weltrangliste und dann wurde das daraus sondiert. Inzwischen ja, gibt's das nicht. Und das ist so der Hintergrund. Jetzt dann neu dabei ist ja noch dieser Frauen-America's Cup, was natürlich eigentlich eine super Sache ist. Das ist, weil es für die Frauen genauso gilt, die kommen an diese Spots nicht ran, nicht weil sie generell schlechter sind, sondern weil sie einfach nicht die Erfahrung haben oder nicht den jahrelangen Background auf solchen Art von Booten.
Die segeln auf den AC40, ne?
Genau, die fahren das gleiche Setup wie jetzt der Youth America's Cup. Das startet ja dann, ich glaube, am 15. habe ich im Kopf, kann das sein? Ja, und dann wird das, dann ist auch deutsche Team nochmal mit dabei. Tina Lutz und Viktoria Jurzok mögen auch noch am Steuer sein. Oder Maru Scheel, die jetzt ja auch gesteuert hat beim Youth America's Cup. Insofern, ja, kann man auch nochmal hoffen, dass da vielleicht irgendwie was geht. Namenmäßig muss sich Deutschland da überhaupt nicht verstecken, weil das sind ja wirkliche große Olympiastars mit, gerade Tina mit Silbermedaille und auch Victoria hatte ja, war, glaube ich, bei Olympia in Rio, waren die auch ja, Top 5. Also das sind schon richtig gute Segler, aber klar, man muss gucken, ob jetzt da aus dem vergangenen AC40-Rennen mit den Jugendlichen, ob sie da genug Daten über Setup und Trim, also es geht ja auch da wieder nicht nur darum, wer dreht jetzt richtig am Steuer, sondern die Australier sagten zum Beispiel, ja, ich sag, seid ihr denn bei den in Neuseeland dann mal irgendwie gesegelt auch auf dem Kiwi-Kapper? Nee, aber sie hätten einen Simulator in Sydney gehabt, aber sie haben ganz engen Bezug zu den Neuseeländern. Und die haben dann irgendwie die Trimdaten, wann muss denn das Foil angestellt? Wir sprachen eben wieder über Zentimeter, über Millimeter. Und das ist dann wenn du wieder andere Bedingungen hast, Welle von der Seite, riesige Dünung oder ganz flach was, es ist ja ein Riesenfeld. Und dann, wenn du dann zurückgreifen kannst auf Daten von Leuten, die da einfach viel erfahrener sind, brauchst du einfach nur gerade aussegeln und dann geht es auch nicht mehr um Taktik oder einen guten Start oder sowas. Und mal gucken, wie nah die Deutschen da wirklich auch drankommen. Ja.
Das ist lustig, während du das erzählst, sitze ich hier und ich schaue gerade, ich war auf der Messe in Hamburg. Ich habe den neuen Top-Licht-Katalog hier liegen. Wenn man jetzt so, der Weg vom Top-Licht.
Das sind Welten, ne?
Bis da ist wirklich, ist wirklich Welten. Ist ja. Aber schöner Break. für Helge. Mhm. Und dann kommen wir wieder.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan, du hast ja mal wieder eine schöne Frage gestellt, die man eigentlich immer nur mit "Es kommt darauf an" beantworten muss. Es geht darum, ob man im Herbst oder im Frühjahr die Lackierarbeiten oder Beschichtungsarbeiten am Boot im Winterlager vornehmen soll. Und da kommt es tatsächlich ganz darauf an, welche Umweltbedingungen gerade da sind. Wichtig ist eigentlich, dass man am liebsten in einer Halle ist oder jedenfalls so das Boot gelagert hat, dass die Umgebungsbedingungen kontrollierbar sind. Das heißt, Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Geschwindigkeit der Luftbewegung, dass man auch nicht in der Sonne steht, dass nicht plötzlich an einer Stelle die Sache wärmer oder kälter ist. Das ist wichtig. Und wenn man diese Bedingungen so einhalten kann, dass man bei der Verarbeitung und während der ersten Trocknungsphase eine Luftfeuchtigkeit von 70% maximal, also ab allermaximalstens sozusagen diese berühmten 80% relative Luftfeuchtigkeit und minimal, sagen wir mal, 10 Grad Temperatur hat. Oberflächentemperatur sollte ungefähr in dem Bereich sein wie die Luft. Dann hat man keine Probleme mit Kondensfeuchtigkeit. Es gibt da diese Kondenstemperatur oder auch den Taupunkt. Das ist praktisch die Temperatur der Oberfläche in Relation zur Temperatur der Luft bei einer gegebenen relativen Luftfeuchte. Und der Taupunkt ist genau dann, wenn auf der Oberfläche die Feuchtigkeit kondensiert. Diese Feuchtigkeit ist immer für jede Beschichtung tödlich. Und deshalb muss man eben darauf aufpassen, dass diese Beschichtung, also dass die Oberfläche nicht feucht werden kann. Wenn sie denn schon mal feucht ist, dann gibt es ja verschiedene Tricks, dass man diese Feuchtigkeit von der Oberfläche kriegt, indem man mit Alkohol abwäscht oder ja mit den verschiedenen Möglichkeiten, Spiritus oder so weiter. Das nimmt die Feuchtigkeit auf und dann ist die Oberfläche erstmal wieder trocken. Allerdings, wenn man schon diese Bedingungen hat, dass auf der Oberfläche so eine Feuchtigkeit niedergeschlagen ist, dann heißt es meistens auch, dass die Luftfeuchtigkeit sowieso relativ hoch ist. Ob das jetzt im Herbst oder im Frühjahr ist, ist eigentlich egal. Im Frühjahr hat man es ja oft, dass man eigentlich in der Halle noch kältere Temperaturen hat als manchmal draußen. Dann ist es zum Beispiel ganz schlecht für die Beschichtung, wenn ich dann auf einmal sage, morgens wunderschön, draußen das Wetter, die Sonne scheint und ich mache erstmal meine Hallentüre auf. Dann habe ich draußen vielleicht eine viel höhere Lufttemperatur als in der Halle oder als in der Halle die Oberfläche des Objektes hat. Und dann, bums, ist die Oberfläche nass. Das ist natürlich ganz schlecht. Also nie die Hallentüre aufmachen, wenn es draußen schön warm ist und drinnen noch kalt. Dann muss man wieder warten, bis die Temperaturen sich angeglichen haben. Und dann kann man das machen. Zur Tageszeit gibt's auch schöne Geschichten. Auch da sage ich nur, es kommt auf die Luftfeuchte an und auf die Oberflächentemperatur im Verhältnis zur Umgebungstemperatur. Und dann kann man sich entscheiden. Ich persönlich lackiere sehr gerne eigentlich spät abends. Das hat mit der Temperatur nichts zu tun, sondern eigentlich damit, dass dann nicht unerwarteter Besuch von irgendwelchen Leuten kommt, die irgendwie nochmal einen Kommentar abgeben wollen. Dann ist man schön in Ruhe und dann kann man sich konzentriert der Arbeit widmen. Naja, also, wie gesagt, es kommt darauf an. Bis dann, tschüss.
Ja, Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbau-Themen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Und zwar jetzt kommen wir wieder nach Helge. Ich habe noch, wir haben noch gar nicht über diese, über dieses Defi Azimut haben wir noch gar nicht im Podcast gesprochen, ne?
Ach, stimmt.
Das war auch noch. Die Zeit rast, ne? Es passiert ja, so viel gerade. Und ich las, glaube ich, gestern oder vorgestern noch 50 Tage bis zum Start der Wohnung. Das kommt jetzt auch schnell.
Stimmt, ja. Ist am 10. November geht das irgendwie los.
Nur ganz kurz dazu, Boris, das kann man jetzt gar nicht sagen. Der hat da rumprobiert und hat das jetzt nicht irgendwie. Ich glaube, der ist nicht losgefahren, hat gesagt, ich muss das jetzt gewinnen, um zu gucken, wo ich lande. Irgendwie.
Ja, aber ich habe da auch, der hat das natürlich auch so erzählt und erklärt und er hat gesagt, sein ganzer Fokus war auf dem Start, das haben wir auch hin und wieder mal, das war nicht seine Stärke und er hat jetzt wirklich einen super Start gefahren, wobei man sagen muss, ich meine, für die Vronik Lob, Fokus auf den Start, das ist natürlich bei einer Um-die-Welt-Regatta
schwierig.
Ist es noch weniger entscheidend. Bei kleineren, also bei kürzeren Regatten ist auch bei einer Langstreckenregatta kann das entscheidend sein. Aber ist ganz nett. Aber ja, ich glaube nicht, dass er jetzt absichtlich da hinterhergefahren ist. Er hat zwar gesagt, er hat jetzt da ein kleineres Segel gesetzt, oder das konnte ich mir schon vorstellen, hat vielleicht auch, die halten vielleicht auch irgendwelche Segel dann zurück. Jetzt nicht die besten oder ja, aber im Endeffekt, also wenn du da einen Anspruch hast, irgendwie vorne mitzusegeln, auch bei der Vronik Lob, also hätte ich schon gedacht, dass er da ein bisschen mehr Gas gibt. Klar, es waren jetzt nur 48 Stunden.
Ja, das ist ja gemessen auf eine Vronik ist es ja natürlich, und ich glaube, es entscheidet sich ja, das Rennen entscheidet sich ja immer, wenn sie um Südafrika rum sind unten und dann bis Kap Horn segeln, da sind ja immer, glaube ich, ist ja immer die Strecke, wo es dann sich irgendwann entscheidet.
Ja,
ballerst noch, weiß nicht, du siehst schon den Hafenkiosk und kollidierst dann mit dem Fischerboot, das kann natürlich auch passieren.
Ja, soll schon mal passiert sein. Ja, andererseits, das geht ja auch viel darum, um die Bedingungen, und man sagt zum Beispiel, Boris hat ja immer gesagt, oh ja, das Boot ist am besten für den Southern Ocean gemacht, ja stimmt, aber er muss auch erstmal in den Southern Ocean kommen, und wenn er dann schon einen riesen Abstand hat im Atlantik, wo die Welle eben nicht so hoch ist, so dramatisch hoch normalerweise, dann hilft das im Grunde auch nicht. Dann bist du ein Wettersystem dahinter oder zwei, das holst du nicht mehr auf, dann kannst du noch so toll sein. Also, aber das hat er ja gezeigt. Der hat ja jetzt die zwei Atlantik-Rennen, wo er zweimal Zweiter geworden ist. Also der muss da niemand mehr was beweisen. Das Boot fährt. Auch auf Kursen, wo er vorher langsam war. Und jetzt sagen wir mal bei dieser, das war ablandiger Wind, relativ wenig oder sehr wenig Welle, dadurch, dass es ablandig war, auch nicht dramatisch viel Wind, teilweise sehr leicht, dann hat er auch ein paar Winddreher irgendwie nicht mitgekriegt. Ja, und es ist auch klar, dass er das jetzt runterspielt, was soll er denn jetzt sagen? Soll er jetzt sagen, oh scheiße, ich fahre jetzt irgendwie,
ich kann doch nicht einer.
Ich gehe nicht an den Start oder, nein, das ist ja auch richtig, dass er das irgendwie runterspielt, aber ich hätte jetzt schon gedacht, also sag mal, viel ist immer, auch wenn man jetzt sagt, das entscheidet sich da oder da oder da, es hat schon so eine, unter den Skippern ist auch so eine Art Hierarchie und jeder guckt nachher auch taktisch, guck mal, der eine fährt jetzt da lang und der andere fährt da lang, wenn jetzt der ohne Foils, weiß ich nicht, wenn dann unser Le Cam wieder irgendwie eine Abzweigung fährt, wie beim letzten Mal, da ist er doch einfach durch St. Helena hoch, also einen ganz anderen Weg irgendwie gefahren und dann fährt da aber keiner mit, weil er weiß, okay, der ist eh nicht Favorit und der hat, der fährt auch irgendwie, weil man beäugt sich dann eben nicht so, ne, wenn du dazugehörst. Und das kann natürlich eine Chance sein für Boris, wenn die sagen, okay, wo fährt, lass ihn doch mal fahren. Andererseits ist es aber auch für einen selbst so eine psychologische Geschichte, ey, da gehöre ich hin, also den Anspruch auch haben, ne? Und ich habe so das Gefühl, so ein Darlin oder auch die Jungs, die da vorne sind, und Boris spricht ja auch immer über den, das ist so sein Vorbild, der Der Superstar, klar, der war ja eine Zeit lang irgendwie auch krank und hat dann gerade TGV hat er irgendwie nicht gesegelt, aber jetzt hat er das Ding eben mit Abstand gewonnen. Klar, auch bei Bedingungen am Wind, Flachwasser, wo diese Kiste wohl besonders schnell ist. Ja, kann man viel drüber spekulieren, aber ist im Endeffekt, klar, ist das jetzt kein Drama. Aber ich hatte schon gedacht, dass er da ein bisschen irgendwie weiter vorne irgendwie mitspielt. Und das war sicherlich auch nicht alles jetzt so gesagt, ey, ich drück jetzt mal auf die Bremse. Ich finde es ja witzig, dass er hier diese Cole Brauer mitgenommen hat. Ne? Hast du das? Das ist ja unser Internetstar, den finde ich ja ganz spannend. Das ist die Amerikanerin, wie viel Instagram-Follower hat die? Die hatte eine 500.000, glaube ich. Ne? Das sind nicht jetzt schon bei richtig. Also jedenfalls mit Abstand. Und das finde ich aber tatsächlich schon wieder so ein Ding. Ich meine, er ist ja. Unsere Rosalin, die hat er ja, sag ich mal, ja, verloren oder die hat eine neue Aufgabe da bei Holcim und die wird dann Skipper beim Ocean Race Europe. Und jetzt, das ist so genial, die Amerikanerin da quasi mit. Natürlich nimmt er die nicht mit als Passagier, so wie Greta Thunberg, sondern die soll ja irgendwie dann auch was segeln. Ne?
Ja, aber das hat natürlich immer den Grund, natürlich auch so ein bisschen dieses Marketing und diese,
ja,
ich finde so die Marke Malizia ist ja sehr nahbar bei dieser ganzen Veranstaltung schon beim Ocean Race, das hat das manchmal diese Videos mit Oriol auch, der ja großartig ist, also die haben ja ein Gespür für gute Leute, das war ja teilweise wie so eine Studentenfahrt, also das war ja so, oder die Vier auf Klassenreise. Es war ja sehr lustig.
Ja, ohne dass es peinlich war, ne?
Also das war überhaupt nicht peinlich.
Bei einer Regatta ist es ja manchmal, wenn du sagst, du bist nur noch lustig und seid doch bei der Regatta, du darfst dann auch nicht das ist ein schmaler Grat, finde ich.
Ja, klar, aber ich meine, bei Ocean Race, da gibt es natürlich auch Etappen, wo die dann in, weiß ich nicht, 15 Tage unterwegs sind da unten durch den Südpazifik und dann ist halt auch wenig Wind und was willst du da. Willst du immer Videos zeigen, wie die da am Kurbeln und am Machen sind? Und das fand ich gerade sehr nah, aber wahnsinnig sympathisch und er hat halt immer gute Leute und irgendwie so vom Output. Ich meine, diese Greta Thunberg immer damals war auch ein Coup, überhaupt ein Platz zu erlangen und so. Ja. Und siehe da, man muss auch sagen, jetzt sammeln sie ja beim Ocean Race, wo sie jetzt alle Daten sammeln, Wetterdaten und Wasserdaten und sowas, ist glaube ich Pflicht und sowas. Man, damit hat Malizia angefangen mit der Nummer, ne?
Ja.
Und das finde ich mal mit. So als jetzt fernab von welchem Platz er macht oder wie gut segelt er, was er unbestritten tut, aber das ist schon irgendwie eine ganz coole Kampagne. Auch so, ich dachte, weißt du, diese New York Vendée, wo er da oben in Grönland rumbaumelt und so.
Ja.
Und dann aber auch an Bord steht und nette Videos macht. Und das fehlt mir, gut, jetzt spreche ich nicht Französisch, aber das fehlt mir bei so einem Darlin zum Beispiel. Dass ich kann mir keinen Eindruck von dem Mann machen, außer dass der wahnsinnig gut segeln kann. Aber sonst weiß man von dem irgendwie nicht viel. Also
Schon an der Sprache, ne? Also weiß ich nicht. Ich kann es mir auch nicht so
richtig. Ja, kannst ja englischen Untertitel machen, da will ich es auch gucken. Ich meine hier, wie heißt es? Ach Gott, jetzt, ich habe.
Ja, Clarisse Crémer.
Genau. Clarisse Crémer, die spricht auch Französisch.
Crémer. Mit Akzent.
Die habe ich.
Stimmt.
Die habe ich auch auf Insta verfolgt. Die hat auch total super Videos gemacht nachdem ihr Boot fast durchgebrochen ist, hat sie dann entweder gesessen und sagt, guck mal, ich habe meine schönsten Gummistiefel angezogen und so. Coole, wirklich sympathische Videos gemacht und die spricht auch Französisch. Mein Gott, mittlerweile, du kannst einen englischen Untertitel drunter legen.
Ja.
Das ist mir schon wieder auch, ich habe an dem Tag die Defi, das ist mir hier wegen, weiß nicht, hat so viel zu tun, ist mit irgendwie dieser Start so. Ich hatte gerade im Zettel, dass das an dem Tag startet. Und dann telefonierte ich hier mit Sven Kreier, dem Segelreporter-Leser. Segelmacher. Und der
Strandsegel-Welt, Europameister und alles.
Und der meinte, oh Digga, wir haben jetzt hier gerade, sitze in Schleswig, haben jetzt gerade schon Beamer aufgebaut, machen bei Public Viewing. Und ich so, was denn? Ach ja, so. Ich muss doch rennen. Und ich dachte, Amerikas gibt es doch heute gar nicht. Nee, die haben das live geguckt, aber der hat in der auch gesagt so. Ja gut, wieder alles nur auf Französisch. Weißt du, die ganze Vorberichterstattung und so. Biete doch einen zweiten Kanal.
Also das ehrlich gesagt, das ist, muss man vielleicht auch mal sagen, hier unser Nachwuchsreporterin, ne, Michael.
Michael, die Nachwuchs, die talentierte Nachwuchsseglerin.
Seglerin. Die war ja wirklich vor Ort und er sagte, das war so. Die haben sich alle so geärgert und er ist ja nicht, weil er jetzt als deutscher Reporter da nicht dabei war, sondern wollte tatsächlich auch bei, er hat ja mit Isabel Joschke ein Interview gemacht, sehr, sehr empfehlenswertes und und er wollte eigentlich auch beim Start bei, es gab diese Speedrennen vorher, da sollte er eigentlich mit an Bord und hin und her. Und die haben nachher irgendwie aus Sicherheitsgründen also so einen Closed Shop gemacht. Also alle Fotografen und aber auch Journalisten, also selbst von den großen französischen Tageszeitungen, L'Equipe und die haben sie alle irgendwie nach außen auf irgendwelche Motorboote gemacht. Die haben alle ziemlich, also echt gekotzt, weil da offenbar die Organisation selbst den Daumen drauf haben möchte auf der Berichterstattung. Also ganz komische Entwicklung.
Das ist doof, ja.
Dass man da einfach gar nicht mehr richtig nah dran kommt. Ich meine, das siehst du ja auch bei anderen, weiß nicht, FC Bayern München macht am liebsten seine eigenen Interviews mit den Leuten. Klar, die sind dann auch, fallen dann meist anders aus, als wenn das irgendwelche Medien irgendwie machen. Nein, ist eine Nummer am Rande, aber im Endeffekt, das war dann schon, selbst bei den Franzosen passt es im Grunde nicht so, wie man es eigentlich haben wollte. Und dann ist natürlich nochmal diese, von der Organisation, wollen sie von außen auch Viewer haben, aber es passt manchmal nicht so richtig zusammen. Das ist dann immer dann doch nochmal über diese französische Daumen drauf, irgendwas passt dann noch nicht so richtig.
Nee, ich habe dann hier angemacht und habe ich auch gleich wieder ausgemacht, weil ich ich verstehe es nicht Französisch und was soll ich das dann da irgendwie gucken die ganze Zeit? Und dann habe ich auch das auf einer Seite verfolgt, die heißt, warte mal, Segelreporter, wie es läuft. Und um das Thema kurz nur anzureißen und abzuschließen, was mich einfach an dieser Veranstaltung wahnsinnig gefreut hat, ich habe so einen Bock auf die Vendée, sehe ich immer. Und auch wenn ich jetzt die ganze Zeit immer America's Cup geguckt habe, also für mich selber ist das halt echt ein anderes, das ist so wie, weiß nicht, Confed Cup und dann ist aber echte WM. So finde ich den, für mich den Unterschied, klar, weil ich...
Ist es ja auch. Ist für alle. Ist für die gesamte Zielgruppe so, für uns auch. Also das ist mega spannend. Und
glaub diesmal ich auch.
Eben so viel spannender noch als vorher, weil einfach so viele gute Teams dabei sind, so viele mit neuen Booten, so viele Namen, die man inzwischen jetzt auch kennt und auch eben Boris und zwar nicht nur, was heißt nur, aber als das, beim letzten Mal hat er den Anspruch gehabt, einfach rumzukommen und auf einem guten Niveau und hat ein schönes Ding abgeliefert, aber jetzt kann er da wirklich ganz vorne mitsegeln. Ne? Also das prickelt ja noch mehr dann und
dafür fand ich auch diese beiden, diese New York Vendée und die andere hieß die Atlantic Blabla.
Ja.
Ja,
CIC, genau. Ja, genau.
Da waren die beiden Veranstaltungen natürlich auch großartig, um nochmal jetzt so für einen als Zuschauer und so Teilnehmer, also guckender Teilnehmer und lesender Teilnehmer, sich so mit den Charakteren vertraut zu machen, mit den Booten. Und das gibt schon so eine Vorgeschichte natürlich dazu. Ja. Und jetzt erreicht das so eine Spannung. Ich freue mich wirklich irre auf diese Regatta, also schon.
Ja, und das nächste, also eben habe ich gesehen, das wollte ich gleich nochmal eine Story draus machen, das nächste kommt ja schon, das ist ja dann Ocean Race Europe und ich bin gerade drüber geploppt, irgendwie, wie wird der eigentlich ausgesprochen, Johan Richomme, auch einer der großen Favoriten, der kündigte schon an, dass er auch beim Ocean Race Europe dabei sein wird zum ersten Mal in der Imoca-Klasse und ein ganz tolles Video. Ich meine, der hat ja lange Zeit auch in den USA gelebt, glaube ich, spricht sehr gut Englisch und hat im Grunde sein Projekt, dass er da im Grunde auch dabei. Wir müssen uns ja daran erinnern, Start in Kiel, ne? Das wird wirklich eine große, große Nummer. Und so, die hängt natürlich auch daran, dass da eben gute Leute dabei sind. Gehst du hin wahrscheinlich, ist auch bei dir vor der Haustür.
Also, ich weiß gar nicht, wo die starten, aber ich glaube, das ist sogar wirklich bei, also Anja kann es aus dem Büro gucken.
Ich glaube drin, ja, ich glaube in der Innenfläche.
Ja, die ist direkt an der Kiellinie, über dem Revenue-Hafen, die kann da rausgucken.
Kannst du Livestream gucken.
Thema Regatten aber abgeschlossen. Ich habe noch eins, bevor wir das machen, kurze Reklame.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, da sind wir wieder. Ich habe noch einen lustigen Nachklapp, aber vielleicht, das sage ich wahrscheinlich, das sage ich jetzt erstmal, bevor du dann von Sigloport ein bisschen erzählst, da gibt's ja auch was zu sagen noch.
Ja.
Kurz. Ich hatte ja diese... Ist auch, seit wir den letzten Podcast, ist die Kolumne erst erschienen. Ich habe jetzt irgendwie mittlerweile 3 Ausgaben der Kolumne schon und das letzte war.
Sehr empfehlenswert, übrigens.
Ja? Danke, ja, lese ich mir mal durch.
Lese ich mal durch. Hast du schon mal gelesen?
Ich habe auch viel Feedback gekriegt. Es gibt auch echt schöne Themen. Jetzt gerade, als wir, musste dann muten, bekam ich einen Anruf von einem Verband. Es geht nämlich um ein Hintergrundgespräch für die Kolumne, die am Freitag kommt. Da geht es um Sachverständige. Da gibt es sehr lustige Sachen, nämlich, ich habe mir angeguckt, es gibt so Angebote, dass du in 3 Tagen Bootssachverständige wirst. Das ist sehr lustig. Ja, also 3 Tage ohne Vorerfahrung.
Ja.
Habe ich mal beleuchtet und habe da mal mit Experten drüber gesprochen. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe ja diese Geschichte gemacht über den, über diesen Österreicher, der mir geschrieben hatte oder mit dem ich geschrieben hatte, der in Kolumbien lag und die dann plötzlich ein Boot sinken sahen. Also das Boot lag schon länger an der Boje, so eine Catch. Und da war auch niemand drauf und dann war die Geschichte dahinter, darf ich das eigentlich so retten, weil die sind dann ja, um es nochmal kurz zu machen, die sind hin, er mit einem deutschen Nachbarliga, haben gesehen, da war schon innen drin, war schon so eine, er hat das als Brühe-Gemisch aus irgendwie Fäkalien, Öl, Diesel und Wasser und so Gegenständen. Dann haben sie überlegt, das leer zu pumpen. Dann kam aber das erstmal hätten sie eine Pumpe an, das hatten sie gar nicht, also mit der Pütze ist das nicht mehr hingekriegt. Dann wollten sie es mit den Dinghys ein seichteres Gewässer ziehen, um dann da eine Pumpe anzulegen, eine elektrische. Und dann kam aber die Wasserschutzpolizei, die kolumbianische, hat gesagt, nee, das dürft ihr nicht wegen Umweltverschmutzung. Dann haben die 40 Minuten später das Boot zur Seite genommen und ist es gesunken. So, das war natürlich da ein bisschen mehr Brühe drin.
Ja.
Und da, er hat sich halt gefragt, darf ich das eigentlich? Darf ich eigentlich so ein Boot retten? Wie ist das? Und da hatte ich ja dann mit so einem Yachtrechtler gesprochen. Ich sage jetzt mit einem Yachtrechtler, weil er wollte, er hat gesagt, nenn bloß meinen Namen nicht, weil dann habe ich nämlich diesen ganzen Mist immer auf dem Tisch und das ist echt kompliziert in solchen Ländern.
Okay.
Aber sehr interessant, hat auch mit Bergelohn zu tun und. Was in der Kolumne nicht steht, für alle, die es gelesen haben, jetzt hat die Wasserschutzpolizei nicht dem Erwin, mit dem ich ja Kontakt hatte, sondern ich glaube, dem deutschen Segler, der mitgeholfen hat, hat die Wasserschutzpolizei gefragt, ob er nicht das Boot haben will als Bergelohn. Aber er will es nicht.
Er will es nicht.
Vermutlich, nee. Großes Schiff, also.
Scheiße. Aber Kolumbien, denkt man, wer weiß, was da alles an Bord ist.
Unser Segelreporter, jetzt läuft langsam alles wieder.
Ja, stimmt. Das kann ich vielleicht auch nochmal hier sagen. Also genau, dass ich war jetzt zwar hier in Barcelona, habe dann aber doch viel mit Kiel kommuniziert und habe ich auch hin und wieder mal was drüber geschrieben. Also tatsächlich haben wir jetzt, dieser Switch ist jetzt erfolgt. Das heißt, wir haben die Abonnenten übernommen, was ja unsere Lebensader ist. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, genau, wie ich habe das Gefühl, einige sind verloren gegangen, also zwischendurch, also das ist ja immer so ein technischer Ablauf, die Leute kriegen ja dann auch eine E-Mail, ey, du musst nochmal jetzt mit deine Zahlungsdaten hinkriegen, das ist für uns natürlich immens wichtig. Ich kann jetzt, eigentlich läuft soweit alles, das ist technisch gut, aber ich kann jetzt auch mal sagen, okay, jetzt offiziell, ich wollte auch eine Neustart-Story nochmal schreiben, das alles zusammenfassen. Wir hatten auch Themen. Natürlich, du hackst ja immer auf den Tier-Online-Adressen rum. Tatsächlich gab es auch ein Problem mit den Tier-Online-Adressen, weil die in irgendeinem Spam-Folder gelandet sind und die Leute haben ihr Passwort nicht zurücksetzen können. Das hat mich schon hier viel Nerven und auch Arbeit gekostet. Aber es scheint soweit jetzt zu laufen. Das heißt, falls jemand jetzt noch irgendwie lange gewartet hat, bis es dann final ist und sagt, okay, jetzt schließe ich ab, jetzt es funktioniert alles, kann ich nur dazu ermuntern, vielleicht dann auf den Knopf zu drücken und das alles hier weiter mit zu ermöglichen, dass wir regelmäßig online sind, den gewohnten Service bieten und eben auch inzwischen die neue Kolumne haben, ne? Also müssen wir ja auch sagen.
Ja, aber was heißt, also ja, passiert
ja
jetzt.
Das pusht ja alles.
Das pusht, man merkt das, ja jetzt auch, dass es irgendwie jetzt der Umzug vonstatten gegangen ist, weil es ist ja auch so contentmäßig, merkst du ja auch, dass ja auch jetzt wieder Reporter in der alten, gewohnten Frequenz irgendwie mittlerweile postet und sowas.
Ja, das
war ja zwischendurch hast du ja auch wirklich nur noch zu tun gehabt mit dem ganzen anderen Kram da, ne?
Ja, das ist schon, ich merke das den Unterschied oder schon ein paar Sachen an der Schlüsselstelle jetzt quasi jetzt zeitlich im Grunde auch. Das ist jetzt alles ein bisschen aufeinander gefallen, hier auch Cup und Orga. Aber deshalb bin ich ganz froh, wenn das jetzt alles sich ein bisschen beruhigt und dann gucken wir auch, wo wir jetzt im Grunde anfangen, dass ich aber hier auch, sag ich mal, meinen Job machen kann. Was sich total cool entwickelt hat, einige haben es vielleicht gesehen, Susanne habe ich hier kennengelernt, beziehungsweise hat uns angemorst, sie wird ja hier in Barcelona sein. Und sie macht irgendwie ganz geniale Videos.
Ja, cool.
Und die hilft mir hier total, wenn wir Interviews machen und und schneidet da, also auf einem Niveau, was ich sonst jetzt bisher so noch nicht auf Segelreporter.
Würde ich mal sagen, erfahrene Fernsehfrau, oder?
Ja, definitiv, definitiv. Und will das im Grunde auch noch weitermachen. Das macht ihr richtig viel Spaß und ihr hat auch ein paar große Insights hier, weil sie auch Großteil des Jahres hier auch verbringt. Die haben eine Wohnung hier in Barcelona und da haben wir ja einmal dieses Interview gemacht hier mit dem Kollegen von der NZZ, von oben von der Dachterrasse irgendwie runter, das ist schon ganz cool, weil die hat da oben den Feldstecher liegen und dann kann man immer gucken, was bei Bertarellis gerade los ist, auf seiner Wawa oder weil irgendwie sagt, oh, gestern war da irgendwie hoch die Tasse, wie gesagt, die sind doch gerade ausgeschieden, ja, aber irgendwie war das wohl eine Abschiedsparty oder sowas. Ich glaube, der hat auch nicht so richtig damit gerechnet, dass Alenge jetzt den America's Cup gewinnt, aber das ist schon, ja, das macht einfach viel Spaß und ist auch viel Arbeit. Wir sitzen ja meistens immer so bis 20 Uhr, macht am Renntag immer das Pressezentrum zu, aber da sind wir die letzten, setze ich mich meistens nochmal vor die Tür, weil da noch WLAN ist und machen die letzten Sachen irgendwie fertig. Ja, aber es ist natürlich, es gehört zu Segelreporter, da haben wir damals mit angefangen, 2010 und macht mir natürlich auch Spaß, das irgendwie alles zu sehen, aber ja.
Ist ja auch niemand aus Deutschland so dicht dran wie du jetzt da, ne, muss man sagen, mit diesen ganzen Interviews und sowas. Das ist ja schon.
Ja, die Zeit jetzt nicht. Ich meine, das wird sich jetzt verändern, weil jetzt auch der Louis Vuitton Cup Finale kommt. Das sind natürlich jetzt die spannenderen daran Sachen. Aber man muss schon sagen, es ist generell nicht viel los, war nicht viel los. Es wird auch jetzt nicht das Riesending sein. Hier Pressezentrum ist ja ein großer Saal. Da sind immer, weiß ich nicht, manchmal 3, 4, 5 Leute drin. Das soll sich sicherlich noch ändern zum Cup nachher, aber es ist nicht mehr so wie früher. Definitiv sind noch ein paar alte Gesichter von damals. Ich habe ja jetzt auch schon meinen 6. Cup, glaube ich, oder so in Auckland. Das war noch mal eine ganz andere Zeit da. Einige sind auch inzwischen verstorben. Also das ist ja schon eine lange, lange Geschichte irgendwie. Aber müssen wir gucken, wie wir da jetzt weiterkommen und ich finde es spannend hier und inzwischen ist ja auch so eine Online-Seite, man kann ja viele andere Sachen parallel machen, also auch andere Stories und natürlich Wohnen die Globe, da freue ich mich noch viel mehr drauf, wir werden auch erstmalig da, also ich war noch nie beim Start, ich habe jetzt mit Miku, werden wir vor Ort sein, wahrscheinlich 3, 4 Tage, wenn es da richtig zur Sache geht, cool. Und versuchen das gerade zu organisieren und dann ja, ein spannendes Jahr fürs Segeln, dieses 2024.
Auch wegen Segelreporter. Und vielleicht läuft es so gut, dass du die nächste Vendée ist dann in 5 Jahren, 4 Jahren, ne?
Ja, 4 immer.
dann ist vielleicht schon, sind die Mittel schon da und unterstütze, dass du die ganze Zeit mit Susanne auf dem Begleitboot mitfährst.
Ja, stimmt.
Und immer
Videos. Gar nicht. Du machst dann deine Kampagne.
Ja.
Mit so einem Imoka, der dann Digger heißt. Oder mit Gisela.
Ja, die vollende Gisela.
Kannst du sagen, ja, wie auch immer, kannst du nennen, wie du willst.
Imoka aber wir
würden
Stahl
dann die, dann. Ich würde mich für die Rechte dann interessieren.
Ja.
Und wir machen einfach dann Live-Geschichten von Bord. Aber wir machen so richtig so Big Brother-mäßig, also dass du richtig gucken, wann du aufs Klo gehst, wann du die Zähne putzt. Und also das ist ja eigentlich der Next Step, den haben sie alle sich noch nicht so richtig getraut, da die Imoka. Aber es wird irgendwann kommen, glaube ich.
Das will keiner sehen, aber wie viel schöner kann ein Schlusswort sein?
Ja.
Ist euch jetzt super aufzuhören, weil wir haben gerade die eine Stunde überschritten. Wir haben es geschafft. Carsten, cool. Bis bald. Grüße nach Barcelona und wir quatschen. Ne?
Jo, bis dann. Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.